von KR55, dem Kirchenradio bei Oldenburg 1, begrüßt Sie zur Juni-Sendung. Wie verbringen Sie eigentlich gerade Ihre Zeit? Vieles ist ja durch Corona noch nicht möglich oder auch sehr verändert. Und ein Ende dieser besonderen Zeit ist auch noch gar nicht abzusehen.
Lesen Sie gerade mehr als sonst? Im Internet, die Zeitung oder sogar ein Buch? Wir wollen mit unserer heutigen Sendung die Leselust wecken. Eingeladen haben wir dafür den Oldenburger Autor Ralf Rabe. Sein Buch Adrian Blackwell wurde auf der letztjährigen Kinder- und Jugendbuchmesse vorgestellt. Mit ihm wollen wir über sein Buch und die Lust am Lesen sprechen. Wir begrüßen ihn bei uns in der Sendung. Herzlich willkommen bei KR55.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Am Mikrofon sind für Sie heute Thomas Schiebloch
und Antje Thielking. Corona-bedingt konnten wir diese Sendung leider nicht im Studio aufnehmen. Sie hören KR55, das Kirchenmagazin bei Oldenburg 1. Bei uns zu Gast ist der Autor Ralf Rabe. Er lebt in Oldenburg, hat auf der letztjährigen Kinder- und Jugendbuchmesse sein Debütroman vorgestellt. Daraus hören wir gleich etwas. Aber zuvor, im Stadtteil gibt es die Wilhelm-Rabe-Straße. Ist das ein Verwandter von Ihnen? Heißt es, fließt dichter Blut in Ihren Adern, Herr Rabe?
Ich fürchte nicht. Ich hatte zwar auch einen Wilhelm Rabe in der Familie, aber der war Tischler.
Aber Sie waren ja schon als Kind ein begeisterter Leser. Mhm. Haben wir bei der Ankündigung von Ihnen gefunden. Wie kommt man zu einer begeisterten Leselust?
Ich bin in Donnerschwee aufgewachsen und am Flötenteich zur Schule gegangen. Und da gab es eine Stadtteilbibliothek. Heute ist das ja ein relativ großer Gebäudetrakt. Damals war das noch ein kleiner Klassenraum, der mit Büchern vorgestellt war. Das war für mich eine magische Welt.
Wer waren da die Schlüsselpersonen? Gab es dann die Deutschlehrerin oder den Deutschlehrer oder das Elternhaus oder Freunde oder die Neugier? Wer hat Sie in die Bücherklasse getrieben?
Die Neugier war es, die mich zum Lesen gebracht hat. Also ich erinnere mich an meine Kinder. Damals gab es noch die 3-Fragezeichen-Bücher. Ich glaube, die gibt es heute immer noch. Die waren relativ schnell ausgelesen und irgendwann musste ich dann anfangen, auch Bücher für Erwachsene zu lesen, weil es nichts anderes gab. Es waren häufig Bücher, die ein wenig zu schwierig noch für mich waren, aber ich glaube, genauso muss man sich Bücher aussuchen. Kraft wächst nur durch die Überwindung von Schwierigkeiten.
Und was kam dann nach den 3 Fragezeichen für anspruchsvolle Literatur?
Ich erinnere mich an diese gelben Reklamhefte, die Shakespeare-Ausgaben. Die habe ich mir damals von meinem Taschengeld abgespart, aber gleichzeitig auch ja, Science-Fiction-Romane, die bei Bastei-Lübbe erschienen sind. Isaac Asimov, Ray Bradbury, das waren so die Helden meiner Kindheit.
Oha. Ja. Sind es auch die Helden der Jugendlichen, die Sie jetzt unterrichten in Ihrem Beruf als Lehrer?
Dazu muss man sagen, dass leider zu wenig gelesen wird. Also, ich glaube, im März ist gerade eine Studie rausgekommen, die hat nochmal wieder belegt, dass die Anzahl der Stunden, die Jugendliche lesen, nochmal wieder gesunken ist. Es pendelte immer so um die 40% in den vergangenen Jahren, jetzt ist es ungefähr ein Drittel. Also, da sind dann doch eher andere Medien, die dort in Konkurrenz stehen.
Sie sind ja Lehrer an der berufsbildenden Schule in Kloppenburg, unterrichten auch das Fach Deutsch.
Ja.
Okay, also das Lesen ist nicht mehr ganz so angesagt, aber hat ja doch den Wunsch, die Leselust zu wecken. Wie stellen Sie das an?
Ich erinnere mich daran, ich hatte vor einigen Jahren 2 Klassen, das waren Fachinformatiker, Systemintegration und Informatikkaufleute. Und mit denen habe ich zunächst einmal über ihre eigenen Leseerfahrungen reflektiert und da kam dann schnell raus, dass man außerhalb der Schule eigentlich überhaupt nichts gelesen hat. Im Gegenteil, dass es gerade die Schule war, die Lesefreude abtrainiert hat. Und dann hatte ich die Aufgabe gestellt, dass jeder Schüler ein Buch vorstellen soll. Und zwar, ich sag mal, die Bedingungen waren nicht gerade Harry Potter Band 1, den kennt jeder, und auch nicht gerade 50 Shades of Grey, das will keiner, sondern es soll ein Buch sein, das sie begeistert. Und ihre Aufgabe besteht darin, diese Begeisterung vor der Klasse zu vermitteln. Und das war sehr überraschend, was dabei rauskam. Man kam an Bücher von Stephen King, aber auch von Mark Elsberg, also aktuellere Themen. Und man hat wirklich gemerkt, die haben es wirklich gerne gemacht. Also die Bücher wurden auch untereinander dann in der Klasse ausgetauscht und das gerade von diesen Computer-Nerds in Anführungsstrichen, die sonst eher am Rechner ihre Zeit verbringen, aber nicht mit einem Buch in der Hand. Das war eigentlich eine der schönsten Erfahrungen in meiner beruflichen Laufbahn, was das Thema Lesen angeht.
Nun gibt es ja häufig auch Pflichtlektüre in Schulen. Wie sieht das bei Ihnen an der Schule aus, an der berufsbildenden Schule? Ist das immer noch, ich sag mal, was ganz, aus meiner Schulzeit ist es Goethe, Gras, Böll. Wie sieht die Literatur da heute aus?
Ja, also da kann ich jetzt für das berufliche Gymnasium sprechen. Da haben wir natürlich die Vorgaben, die das Zentralabitur uns macht. Und da haben wir immer wechselnde kanonische Literatur, auch moderne Themen wieder mal dabei zwischendurch. Aber dennoch muss ich sagen, ist dann doch eine Auswahl von Büchern, die ich auch nicht unbedingt in meiner Freizeit in die Hand nehmen würde. Und man kann auch nicht von Schülern erwarten, dass denen das wirklich Freude macht. Und das ist so ein bisschen schade, weil ich finde, Schule hat auch die Aufgabe, Lesesozialisation zu fördern. Und wenn wir Schüler immer nur in Anführungsstrichen mit dem quälen, was ein Kanon vorgibt, dann dürfen wir uns auch nicht wundern, wenn dann Streamingdienste populärer sind als das Lesen.
Gibt es da ein Buch, was heute für Schüler, Schülerinnen zum Schulbestseller taugt? Also sich da eins rauskristallisiert, wo Sie sagen, das ist eins gewesen, das spricht viele an?
Aus der Schullektüre?
Nee, auch ruhig aus den eigenen Erfahrungen, die Sie gemacht haben, wo Sie sich selber ein Buch ausgesucht haben. Das gab es da so einen, der war einfach der Renner dann?
Das kann ich jetzt so nicht sagen. Also generell populär ist natürlich nach wie vor die Harry Potter-Reihe, die Aragorn-Reihe, der Herr der Ringe. Das sind so auch die Titel, die in diesen Studien immer wieder genannt werden von Schülern. Ja, aber interessant ist, wenn sich Schüler selber etwas aussuchen sollen, dann suchen sie sich häufiger auch Dinge auch aus, die so, ich sag mal, gar nicht so sehr in dieser Mainstream-Ecke stehen, sondern auch ein bisschen randständiger sind und vielleicht gar nicht so viel Publikum finden sonst.
Wie ist das mit den Geschlechterrollen, die in diesen Büchern beschrieben werden? Mhm. Wenn ich höre Harry Potter, oder dann ist es ja auch doch immer der junge Mann, der Junge, der im Mittelpunkt steht. Gibt es auch Frauen, junge Frauen bei Ihnen, die dann mehr frauenbezogene Literatur auswählen?
Also das sind ja nun Klassen, reine Jungsklassen gewesen. Ja? Und da über das Leseverhalten von Mädchen kann ich also aus eigener Erfahrung gar nicht so sehr viel sagen. Ja, aber was so Geschlechterrollen angeht, das ist natürlich auch immer abhängig davon, über welche Art von Jugendliteratur wir sprechen. Ja, und da gibt es natürlich eben auch Literatur, die eher dann für die Mädchen geschrieben ist, wo wir dann weibliche Helden haben. Also ich glaube gar nicht mehr, dass das so Stereotypen eine so große Rolle spielen. Ja, im Gegenteil.
Also Harry Potter, Herr der Ringe, Aragorn, da geht es ja um Helden oder Heldinnen. Mhm. Ist das auch für die Jugendlichen genau das Thema? Ich brauche so einen Held, oder das spricht mir unheimlich an, so eine Heldin, so einen Weg zu verfolgen beim Lesen. Ist das was Wichtiges?
Ich glaube schon, weil Lesen ist ja nochmal was anderes als Filme gucken. Wenn ich lese, dann identifiziere ich mich ja mit dem Protagonisten. Das heißt, ich setze mich auch mit dieser Figur auseinander. Wie hätte ich in der Situation reagiert? Wäre ich genauso mutig gewesen? Hätte ich mich vielleicht ganz anders verhalten? Also das ist ja ein viel, viel aktiverer Prozess, als wenn ich einen Film anschaue. Und ich sag mal, das klassische Muster der Heldenreise, ja, das ist immer noch sehr populär.
Nun kommen ja gerade diese drei Bücher, die Sie angesprochen haben, aus dem englischsprachigen Raum. Okay. Können die Engländer das besser als wir? Haben die da einen größeren Hintergrund oder eine mehr Fantasie?
Ich glaube, das liegt daran, ich sag mal, wenn wir über Globalisierung sprechen im kulturellen Bereich, dann ist Globalisierung ja eigentlich Amerikanisierung in kultureller Hinsicht. Und die Jugendlichen werden geprägt durch Medienprodukte aus Amerika, sei es Fernsehserien, sei es Computerspiele. Und ich glaube, da hat ein amerikanischer oder ein angelsächsischer Name natürlich dann viel, viel mehr Gewicht als ein deutscher Name.
Schlussfrage jetzt für uns in diesem Blog. Gibt es ein Buch, wo Sie sagen, das sollte ihr gelesen haben? Also drehen wir den Spieß mal um. Sie dürfen ein Buch aussuchen.
Ja, natürlich mein Buch natürlich.
Dumme Frage.
Okay. Nein, ich glaube, das hängt immer davon ab, mit welcher Person ich es zu tun habe, in welcher Lebensphase und welche Lebenswirklichkeiten gerade hier aktuell eine Rolle spielen. Das würde ich gar nicht pauschal sagen, weil jedes Buch gibt einem Menschen ja auch zu unterschiedlichen Lebenszeiten unterschiedliche Impulse. Also es gibt ja diesen Satz, ich kann niemals zweimal in den gleichen Fluss steigen. Ich kann auch niemals zweimal das gleiche Buch lesen. Weil wenn ich das Buch in 2 Jahren wieder lese, befinde ich mich in einer ganz anderen Lebensphase. Und ich finde andere Dinge wieder in diesem Buch, als ich die bei der Erstlektüre gefunden habe.
Und für diese eben sozial distanzierte Zeit, in der wir leben, gibt es da ein Buch, das Ihnen einfällt, was jetzt Hilfe sein könnte?
Ah, darüber müsste ich nachdenken. Das könnte ich jetzt so aus dem Stegreif.
Dann hören wir jetzt erstmal Musik.
Das Team von KL55 begrüßt Sie zur Juni-Sendung. Wir wollen Lust aufs Lesen machen. Der Autor des Jugendbuches, Adrian Blackwell, im Reich der Schatten ist bei uns. Das ist Ralf Rabe aus Oldenburg.
Ganz kurz, Herr Rabe, worum geht es in Ihrem Buch, bevor wir zur Lesung kommen?
Also im Mittelpunkt steht der 16-jährige Adrian Blackwell. Sein Vater ist auf mysteriöse Weise ums Leben gekommen, aber Adrian glaubt nicht an einen Unfall und sucht nach der Wahrheit. Bei dieser Suche gerät er in die zwischen die Fronten der letzten Götter Asgards und Hel, der Herrscherin des Totenreichs. Denn Aedons Vater, ein Professor für nordische Mythologie, hat sich vor seinem Tod einen Runencode gefunden, der einen Zugangscode beinhaltet zu Hels Reich. Und nun ist es der Fenriswolf, der Adrian durch halb London hetzt, bis hin auch ins Reich der Toten, wo er seinem Vater noch einmal sehr nahe kommt und sich seiner größten Angst stellen muss.
Gute Einleitung. Wir gönnen uns jetzt mal eine Leseprobe herab. Was für eine Stelle haben Sie ausgesucht?
Ich habe eine Stelle ausgesucht, ziemlich am Anfang des Romans. Eine Stelle, an der Thor, der Donnergott, Adrian um Hilfe bittet. Die Szene findet in einem Café statt, in einem Straßencafé. Zuvor hat Thor Adrian mit in seine Erinnerung genommen, in seine Vergangenheit, in die großen Tage Asgards. Und Adrian wird dabei unter anderem Zeuge, wie die Äpfel der Idun, also die Äpfel, aus der die Götter ihre Unsterblichkeit beziehen, von Loki gestohlen werden. Das Geräusch scheppernden Geschirrs brachte ihn in die Gegenwart zurück. Thor hatte Adrians Hände losgelassen und so den Kontakt zu seiner Erinnerung unterbrochen. Die Reise in die Vergangenheit Asgards hatte nur einen Sekundenbruchteil gedauert. Was hätte sein Vater nur darum gegeben, all das sehen zu können? Benommen schüttelte Adrian den Kopf und betrachtete den Donnergott. Und was geschah mit den Äpfeln? Vor seiner eigenen Auslöschung brachte Loki sie in Hels Reich. Hel? Die Herrscherin über das Totenreich? Fragte Adrian nach. Der Riese nickte. Lokis Tochter. Ohne die Kraft der Äpfel werden auch mein Vater und ich vergehen. Das ist Lokis Rache. Jemand muss hinunter ins Totenreich und die verbliebenen Äpfel zurückholen. Adrian schwieg. Natürlich klang das alles zu fantastisch, um wahr zu sein. Andererseits hatte er den Raben heute Morgen sprechen gehört. Warum sollte ich ihm das alles glauben? Weil der Fenriswolf dir bereits auf der Spur ist. Weil er dich nicht nur durch deine Träume jagen wird, sondern bald schon auch hier. Adrian erstarrte. Der Traum der letzten Nacht stand ihm wieder vor Augen. Ein unangenehmes Prickeln fuhr ihm über den Rücken. Woher wissen Sie? Aber da fiel ihm eine wichtigere Frage ein. Was will er von mir? Was habe ich mit der ganzen Sache zu tun? Trotz seiner inneren Unruhe bemerkte Adrian, wie vorübergehende Passanten ihn irritiert ansahen. Ihn ansahen und nicht etwa Thor, dessen barbaren Outfit weit mehr Anlass zur Verwunderung bieten sollte als Adrians Jeans und Kapuzenpullover. Mein Vater, begann Thor, hat fast alle seine Zaubersprüche vergessen und ohne Runenzauber gelangen weder Gott noch Sterblicher ins Reich der Hel. In glücklicheren Tagen ritzte er jedoch in eine Schiefertafel jene Runen, die ein Tor ins Reich der Toten öffnen. Diese Tafel war ein Geschenk für einen mächtigen Häuptling, eine Grabbeigabe. Adrian stöhnte. Aber was hat das mit mir zu tun? Dein Vater war bei der Öffnung dieses Grabes auf der Isle of Man dabei. Bevor Fenris die Tafel stahl, hat dein Vater die Runen abgeschrieben. Fenris weiß, dass es eine Abschrift in einem Notizbuch gibt. Das Notizbuch. Das Wort traf ihn wie ein Stromstoß. Davon hatte der Fenriswolf in dem Traum gesprochen. Hat Fenris etwas mit dem Tod meines Vaters zu tun? Was glaubst du? Das beantwortet nicht meine Frage. Und wenn es so wäre, würdest du uns dann helfen?
Schaut man in die Register, in denen das Buch aufgelistet ist, steht es als Urban Fantasy. Was ist denn Urban Fantasy? Oder ist das eine richtige oder eine falsche Einordnung?
Also ich muss dazu sagen, ich bin nicht von einem Genre ausgegangen, als ich angefangen habe zu schreiben, sondern von einer Geschichte. Ich wollte die Geschichte erzählen von einem Jungen, der seinen Vater verloren hat und dabei in die Welt der nordischen Mythologie abtaucht, für die sein Vater Professor in Oxford gewesen ist. Und erst hinterher sagte man mir, Ralf, das ist Fantasy. Da dachte ich, naja gut, dann weiß der Buchhändler, in welches Regal er das stellen soll. Ja, ich meine, Genre zuordnen sind immer Schubladen. Und Fantasy, ich glaube, es gibt mittlerweile 50 verschiedene Kategorien, Unterkategorien im Bereich Fantasy. Aber ich muss sagen, für mich stehen diese fantastischen Elemente gar nicht so sehr im Vordergrund. Sondern es geht hier wirklich um einen Jungen, der Probleme hat mit dem Erwachsenwerden, der den Tod seines Vaters bewältigen muss. Und diese fantastischen Elemente sind eigentlich gar nicht so sehr Selbstzweck, sondern sie ordnen sich immer der Entwicklungsaufgabe des Helden unter. Also man sieht das vielleicht auch daran, dass er sich bei dieser klassischen Frage, gut oder böse, nicht einfach auf die Seiten der Guten schlägt, sondern seinen ganz eigenen Weg dabei findet.
Wie kommt man zu der Idee eines solchen Buches, zu so einem Gedanken, also Genre hin, Genre her? Hm. Sehr fantastisch, die Umstände, die Welt, in die Sie da eintauchen, aber wie entsteht so eine Idee? Hm.
Also zum einen ist es natürlich für mich, ich liebe England, also der Handlungsort stand für mich schon relativ früh fest. Ich liebe England, meine Familie und ich, wir reisen seit über 10 Jahren jedes Jahr nach Großbritannien in eine andere Gegend. Ich liebe die englische Literatur, ich liebe die Landschaften dort. Also das ist für mich eine zweite Heimat, muss ich sagen. Und die nordische Mythologie fand ich schon als Kind spannend. Also ich komme ja aus Donnerschwe und da steckt ja das Wort Dona, also der westgermanische Name für Thor mit drin. Das wurde mir als Kind schon relativ früh erzählt. Und insofern spielt diese Rolle diese Figur des Thors eine wichtige Rolle eigentlich schon immer bei mir. Das ist so der etwas naive, aber gutmütige Sohn Odins, der immer so die Nähe zu den einfachen Menschen, zu den Handwerkern und Bauern sucht. Den fand ich schon immer irgendwie sehr sympathisch.
Können Sie uns sagen, wie lange Sie an diesem Buch geschrieben haben? Gab es Phasen, wo man es dann liegen lässt oder schreibt man sowas in eins durch? Wie geht das?
Also ich habe mir ein relativ strenges Schreibprogramm verordnet in den letzten Jahren. Das Manuskript habe ich zwischendurch immer mal wieder angefasst und immer wieder liegen gelassen und zwischendurch auch wieder an anderen Projekten gearbeitet, aber alles in allem würde ich sagen so knapp 3 Jahre.
Wird es eine Fortsetzung geben von Adrian?
Ja, der Verlag wünscht sich das und das ist auch gerade schon in der Planung und genau.
Welche Vorgaben macht ein Verlag? Kann man das so sagen?
Also dazu muss ich sagen, der Verlag, mit dem ich zusammenarbeite, ist ein sehr kleiner Verlag. Das ist ein Verlag, der in Wien sitzt, noch relativ jung ist und Inhaber geführt ist und sich auf Kinder- und Jugendliteratur spezialisiert hat. Und ich bin da in der glücklichen Situation, dass ich nicht in einem großen Verlag bin, wo der Verlag sehr, sehr strenge Vorgaben macht, sondern man lässt uns dort relativ viel freie Hand. Man muss natürlich irgendwann ein Exposé einreichen, ja, aber dadurch, dass das, ich sag mal, fast schon ein Familienbetrieb ist, ist das alles sehr herzlich und alles sehr, sehr kreativ offen.
Sie hören KR55, das Kirchenmagazin bei Oldenburg 1. Mit unserem Gast, dem Autor Ralf Rabe, tauchen wir in die Sendung ein in die Bücherwelt. Er hat ein Buch geschrieben, Adrian Blackwell. Darüber haben wir schon gesprochen und mit ihm wollen wir auch ins Gespräch kommen, was einem so die Lust zum Lesen bringt.
Was liegt denn bei Ihnen auf dem Nachttisch, falls Sie abends noch lesen oder Zeit finden zu lesen?
Also ich bin überzeugter Krimi-Leser. Ich lese in meiner Freizeit sehr gerne Krimis. Also vor allem so die Romane von Georges Simenon, die Maigret-Romane liebe ich, aber auch so die klassische amerikanische Hardboiled School, also Dashiell Hammett, Ross MacDonald und in letzter Zeit sehr gerne James Lee Burke.
Und der liegt auch auf dem Nachttisch, nebenan?
Wir haben überall im Haus Bücher stapeln.
Wir haben eben schon gehört, bei Jugendlichen ist es nicht so leicht, die zum Lesen zu bekommen. Ich behaupte mal, bei vielen Erwachsenen ist es auch nicht so leicht. Wie bekommt man Frau denn Lust aufs Lesen als Erwachsener? Haben Sie da einen Tipp?
Also ich glaube immer noch, wir haben hervorragende Buchhandlungen. Wir haben hervorragend ausgebildete Buchhändler und Buchhändlerinnen. Und die lesen natürlich auch die Neuerscheinungen und dort einfach mal hingehen und sich mal erkundigen. So ein bisschen sagen, was man so gerne liest, was man erwartet. Ich glaube, das ist immer der große Vorteil, den der stationäre Buchhandel hat gegenüber dem Online-Versand.
Haben Sie für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht den Sommertipp?
Ich habe was mitgebracht, ja. Und zwar, ich muss dazu sagen, ich bin nicht jemand, der immer die Spiegel-Bestsellerliste verfolgt. Also Neuerscheinungen bin ich immer eher ein bisschen skeptisch. Und was ich mitgebracht habe, ist eine Neuübersetzung von John Kennedy Toole's Die Verschwörung der Idioten. Das ist ein Roman über einen, ich sag mal, Antihelden, kann man fast sagen. Der Mann ist übergewichtig, flatulent, pseudo-intellektuell, aber sehr beredsam und völlig lebensunfähig. Er wohnt immer noch, trotz universitärer Ausbildung, bei seiner Mutter, mit der er in einem Kleinkrieg lebt und muss jetzt durch äußere Umstände einer Erwerbsarbeit nachgehen. Zunächst bei einer Schneiderei, die er fast in den Ruin treibt, später als Hotdog-Verkäufer. Der Mann ist unglaublich von sich überzeugt und hinterlässt bei seinen Mitmenschen eine Schneise der Verwüstung. Und ich kann nur sagen, wenn Sie dieses Buch lesen, lesen Sie es irgendwo in einem stillen Kämmerlein, damit Sie durch Ihr permanentes Lachen nicht die anderen Leute in Verwirrung stürzen.
Kirchenradio KR55, wir sind natürlich auch ein bisschen neugierig. Im kirchlichen Bereich ist immer ein Buch besonders Thema, die Bibel. Was machen Sie da Erfahrung? Macht Bibel auch Lust auf Lesen bei Jugendlichen, bei Menschen? Sie als Autor, haben Sie da irgendwie Erfahrung gemacht? Oder sagen Sie, oh, die ist ganz weit weg vom Interesse?
Also die Bibel thematisieren wir natürlich im Religionsunterricht und auch im Werte- und Normunterricht. Aber in der Lebenswirklichkeit der Schüler spielt das, glaube ich, eher eine geringere Rolle.
Ist es die Sprache? Ist es die alte Sprache, die nicht mehr ankommt? Ist es der Inhalt?
Ich glaube, das ist vielleicht eine Mischung aus allem. ich unterrichte ja in Kloppenburg. Kloppenburg ist ja nun eher eine katholische Gegend. Und da spielt die Bibel natürlich beim sonntäglichen Kirchgang eine große Rolle. Auf jeden Fall.
Jetzt haben wir hinter uns Wochen gehabt mit Corona, wo die Kinder viel zu Hause gewesen sind. Homeschooling und so waren die Zauberworte. Sie als Autor, haben Sie in diesen Zeiten, wo es jetzt langsam sich wieder auflöst, aber wirklich langsam, Tipps für genervte Eltern, für überforderte Lehrer und Pfarrer, so als Autor, wie man noch ein bisschen über diese Zeit kommt? Das Lesen wäre ja eigentlich was Naheliegendes.
Das Lesen kann ich nur empfehlen, aber wichtig, glaube ich, ist, dass Eltern das auch vorleben ihren Kindern. Also Lesesozialisation bedeutet eben auch, dass man Kindern frühzeitig schon Bücher vorliest und dass man selber auch liest, dass die Kinder sehen, Papa oder Mama sitzt auf dem Sofa und liest ein Buch, dass man das auch, ich habe so einen schönen Satz gehört von einem Vater, er sagte, ich habe aufgehört, meine Kinder zu erziehen, sie machen mir doch alles nach. Ja? Und ich glaube, man kann das eben auch ins Positive drehen, dass man bestimmte Dinge den Kindern auch vorlebt. Und wenn das geschieht, dann denke ich, hat man eine gute Chance, dass später auch die Kinder begeisterte Leser werden. Übrigens, Hörbücher sind ein wichtiges Stichwort, glaube ich, an der Stelle auch. Ich sehe das gerade bei meiner Tochter. Meine Tochter malt in ihrer Freizeit sehr gerne und dabei hört sie immer gerne Hörbücher. Ja, auch das ist eine Möglichkeit.
Sie hören KR55, das Kirchenmagazin von Oldenburg und umzu. Heute zu Gast ist der Schriftsteller, Germanist und Lehrer Ralf Rabe.
Herr Rabe, wir haben viel über das Lesen schon gesprochen, wir haben Adrian Blackwell ein bisschen kennengelernt und schauen wir mal in eine andere Richtung, und zwar das, was Sie schon angesprochen haben, die digitale Welt. Wie hoch schätzen Sie den Konkurrenz der digitalen Welt zum Buch ein?
Also, wie gesagt, im März ist eine neue Studie erschienen und ich glaube, drei von vier Haushalten haben mittlerweile einen Streamingdienst für Serien und während gleichzeitig die Lesezeit immer weiter rückläufig ist. Und man kann wirklich hier von einer Medienkonkurrenz zum Buch sprechen.
Was gibt es da für Gegenstrategien? Bücher in Podcast-Häppchen?
Vielleicht. Also, ich bin der Meinung, Eltern müssen selber Bücher lesen, damit Kinder das bei ihren Eltern auch wahrnehmen. Man ist Rollenvorbild als Elternteil oder als Eltern. Das ist ein wichtiger Punkt. Kinder müssen muss vorgelesen werden als Kinder. Und ich glaube auch, dass wir im Schulkanon auch Räume schaffen müssen für Bücher, die von Jugendlichen an uns herangetragen werden. Auch das muss seinen Raum finden im Deutschunterricht, bin ich der Meinung.
Also so etwas wie eine Schreibwerkstatt?
Wäre zum Beispiel ein Thema. Das machen viele ja auch, viele Externe, die das anbieten, an Schulen Schreibwerkstätten zu machen, also selber kreativ zu werden, finde ich, das ist eine ganz wichtige Sache. Aber auch das Lesen, dass man Schüler nahelegt, einfach mal Bücher mal vorzustellen, mitzubringen und wirklich Dinge, die sie wirklich gerne lesen. Denn das, was wir, sag mal, mit den Schülern lesen müssen als Deutschlehrer, das sind natürlich nicht unbedingt die Titel, ja, die Jugendliche begeistern können.
Ihr Buch war ja auch der Kinder- und Jugendbuchmesse in Oldenburg sehr im Fokus. Sollte man so eine Messe häufiger machen? Ist einmal im Jahr zu wenig. Ist ein sehr kreatives Forum da. Man kann da in den Ecken, Leseecken schnüffeln, sich austauschen. Ist auch gut besucht, aber ist einmal im Jahr.
Ich glaube, einmal im Jahr ist wirklich ausreichend. Das ist ja auch eine Möglichkeit für die Verlage, sich vorzustellen, das Herbstprogramm vorzustellen. Der größte Umsatz im Buchhandel wird natürlich in der Vorweihnachtszeit gemacht. Und eine solche Messe vorzubereiten, das ist natürlich auch ein organisatorischer, sehr großer Aufwand. Man kann ja jederzeit in die Stadtbibliothek gehen. Wir sind ja in Oldenburg aufs Beste versorgt mit Jugendbibliotheken, die Stadtteilbibliotheken. Wir haben die Erwachsenenbibliothek in der Peterstraße. Wir haben dort auch die Kinder- und Jugendbibliothek. Und das Angebot ist da. Aber wie gesagt, es steht eben in Konkurrenz zu anderen Medien. Und das ist natürlich schade.
Gerade am Wochenende hatte ich viel Zeit zu lesen. Ich habe viel Zeitung gelesen. Unter anderem war da ein Bericht von dem Influencer, der, glaube ich, die meisten Jugendlichen zurzeit erreicht. Das ist der mit der blauen Haarsträhne. Ist so ein Format wichtig, um vielleicht übers Lesen zu sprechen? Wäre so etwas ein Influencer fürs Lesen auch eine Möglichkeit?
Nun, ich glaube, Influencer suchen natürlich auch Aufmerksamkeit und bekommen Aufmerksamkeit mit den Themen, die bei Jugendlichen gerade en vogue sind. Und damit, sag mal, für Jugendliche randständigen Themen wie in ein Lesen zu kommen, glaube ich, liegt nicht im Interesse eines Influencers.
Die Zukunft des Lesens ist? Wie würden Sie diesen...
Ich würde sagen, die ist offen. Also ich glaube, das Buch, das ist nicht tot zu kriegen. Ich bin davon überzeugt, dass das war. Es wird immer noch genug Verrückte geben, die Bücher lesen.
Und wenn Sie einen Wunsch für das Lesen äußern sollten, was würden Sie sich da wünschen?
Ein Wunsch an mich oder an die Welt? Oder?
Ja.
Ich würde mir einfach wünschen, dass die Menschen entdecken, wie schön das ist. Ich denke, ein Buch zu lesen, das ist ja wie eine Simulationswelt, in die man eintreten kann. Man kann ja in die verschiedensten Epochen eintreten, in die verschiedensten Situationen und kann dort mitdenken, mitfiebern. Und man kann so viel Lebenserfahrung sammeln, ich sag mal, über das Medium Buch, die ich in meinem eigenen Leben niemals meine. Ich habe 80 Jahre vielleicht, wenn es hochkommt, und eine sehr begrenzte Erfahrungsmöglichkeiten im Leben. Aber wenn ich Bücher lese, mal gute Bücher lese, nicht vielleicht unbedingt die letzte Vampirromanze, aber gute Bücher lese, dann habe ich die Möglichkeit, herauszufinden, wie Menschen zu anderen Zeiten gedacht und empfunden haben, wie sie sich verhalten haben, und kann dadurch unheimlich viel über das Leben lernen. Und ich merke das auch bei den Schülern, die viel lesen, die sind in ihrem Weltwissen und in ihrem Wissen über das Menschsein viel, viel weiter als diejenigen, die andere Medien konsumieren.
Und dann sind wir wieder bei der Frage, welches Buch würden Sie Schülern empfehlen können? Dürfen Sie noch ein bisschen überlegen, denn jetzt hören wir noch mal in Ihre Musik rein, die Sie mitgebracht haben, und dann geht es gleich weiter.
Lieber Ralf Rabe, vielen Dank für den Besuch bei uns in der Sendung. Wir haben auch Wünsche für Sie. Wir wünschen nämlich weiter den nötigen Freiraum fürs Schreiben. Das wollen Sie ja noch. Und wir wünschen Ihnen eine weitere fantasievolle Reise mit Adrian Blackwell. Da erwarten wir noch was. Und vor allem eine zahlreiche Leserschaft.
Prima. Vielen Dank für diese guten Wünsche.
Und jetzt natürlich für unsere Hörerinnen und Hörer, was wäre das Buch, das gelesen werden sollte?
Also ich kann ja sagen, das ist ein Buch, das meine Kinder geliebt haben, das auch ich als Kind geliebt habe. Das ist von Robert Louis Stevenson, Die Schatzinsel.
Sehr schön, das ist ein schönes
Da Sommer. Werden Erinnerungen wach.
Ja, genau. Wir möchten Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einladen zu unserer Juli-Sendung. Schalten Sie wieder ein, Freitag, den 10. Juli 2020 um 18 Uhr bei Oldenburg 1. Dann gibt es uns wieder und Neues von uns. Wir sagen danke fürs Zuhören. Wir, das sind Antje Thielking
und Thomas Schiepke. Bis dahin sagen wir,
bleiben Sie behütet und tschüss. Sendeverantwortlich war Thomas Schiepluch. Viel Spaß beim weiteren Programm von Oldenburg 1.